Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fabu, Sonntagabend und es ist ein spektakuläres Fußballwochenende. Wie geht's dir?
Tobi, früher hast du aber noch alles runtergerattert, was mit mir in Verbindung steht. Aber du hast recht, wir müssen Zeit gewinnen. Es ist ja wahnsinnig, wenn ich da die Liste anschaue. Wir sind ja immer sehr gut vorbereitet mit einer rudimentären Stichwortliste, was wir also eben sprechen. Und so viel, ich behaupte, es ist die 119. Folge, dermassen viel Stichworte haben wir noch nie auf dieser Liste gehabt. Siehst du so?
Das ist eine heftige Behauptung. Ich würde das so nicht unterstreichen, aber es ist also das letzte Clubfußballwochenende vor der EM, hat also ja wirklich, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Vielleicht zum Anfang aber noch Feedback von der letzten Episode. Hast du da etwas?
Ja, relativ viel. Ja, Nadal wissen jetzt mehr Leute als nur meine Freunde, dass ich ihn liebe und bin natürlich ein bisschen angezündet worden. Aber er kommt zurück. Lassen wir Randsportarten, würde ich vorschlagen, außer du hast etwas Wahnsinniges erlebt.
Ich bin schon auch interessiert an dem Nadal.
Ja, wieso?
Wie ist denn das so gewesen, in dieser ersten Runde, die er da, es ist ja Stunden nachdem wir aufgenommen haben, in der letzten Woche, ist er ja dann schon wieder raus gewesen.
Ja, also, es tut mir leid, muss ich schon wieder unsere Kinder ins Spiel bringen, aber sie haben mir mal gesagt, vor etwa 2,5 Jahren, wo er das Australian Open hat gewonnen, Sonntagmorgen, Papa, du spinnst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast. Seither wissen sie, wie gross das meine Liebe zum Rafa ist. Und es ist ähnlich gewesen. Ich habe wirklich, er hat eine super Leistung gemacht. Und ich behaupte, wenn sie ihn gesetzt hätten, was er da verdient hat, unter die erste Woche, wenn er überstanden wäre, er jetzt der Zverev würde er nehmen im Halbfinale. Er hat super gespielt und darum glaube ich, er kommt zurück. Rafa kommt zurück. Du siehst, ich bin wirklich unsterblich, ja, verliebt. Das ist, glaube ich, schon das richtige Wort.
Wieso? Mich hat jemand gefragt, wieso? Ich soll dich fragen, wieso?
Ja, ich bin ja Ronaldo und nicht Messi, ich bin Nadal und nicht Federer. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich einen Psychologe, für das zu klären. Ich weiß nicht, wenn du dich für Tennis, du spielst ja jetzt neue Dinge, so Tennis, müssen wir mal schauen, ob du das wirklich könntest oder kannst, aber es ist so eine grosse Sportart, all die Federer-Fans, Federer-Jüngers in diesen 2 Jahrzehnten wissen, wovon sie reden. Wenn du da mitfieberst, die grossen Spiele, die Emotionen. Und der Rafa begleitet mich ein halbes Leben. Und es ist so wahnsinnig, was ich alles mit ihm erleben durfte und wie ich mitgefiebert habe. Auf der ganzen Welt habe ich irgendwo Fernsehscreens gesucht, damit ich auf Final schauen kann. Wimbledon, Australian Open, US Open, whatever. Es war so eine lange, schöne Reise gewesen und es wird irgendwann zu Ende gehen. All die Federer-Fans haben das schon erlebt und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Nein, ich habe gerannt, wo er das Platzinterview hat gegeben. Ich habe so Angst gehabt, dass er sagt, das war so, wo er gesagt hat, das sei noch nicht vorbei zu Paris, habe ich gerannt vor Freude. Du siehst, hoffnungsloser Fall.
Ja, Fabu, also ich habe dir ja eine Frage gestellt, aber irgendwie, du hast ganz viel gesagt, aber irgendwie, wieso, dass du jetzt wirklich den Nadal so toll findest, weiss ich nicht.
Einfach der grösste Spieler ist, was jeder gegeben hat, der sogenannte Gold, wo er halt einfach kämpferisch ist, wo er eine unglaubliche Einstellung hat. Das ist so ein bisschen das, was mich eben fasziniert. Ja, ja. Sonst haben wir Feedback halt eingebaut und so, wo ich auch Berner bin, aber ich würde sagen, komm, also hast du gar kein Feedback, was spannend ist?
Ja, mal, also es hat ja sogar... Es hat ja sogar zu Basler Fanszene auf Twitter, wo uns ja immer intensiv verfolgt, die haben sogar irgendwelche Ballermann-Hits, glaube ich, mit KI gemacht für uns. Also ich musste lachen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und ja, also man wundert sich schon, ob du jetzt nach dem FCZ-Hausverbot auch noch IB-Hausverbot bekommst, so wie du da redest in den letzten Wochen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht passiert.
Ja, also Hausverbot habe ich gar nie. Das müsste ja von irgendjemandem ausgesprochen werden. Aber es ist lieb, dass du versuchst zu zündeln. Ich glaube, wir lassen das sein. Ich habe einfach gemerkt, wieder in den letzten Wochen, wie gross das Fußball ist, mit all diesen Emotionen. Denke, die letzten 48 Stunden, wo wir jetzt gerade auseinandernehmen und dass es halt auch ganz viele Figuren gibt in diesem Geschäft, wo nicht ganz so cool sind und dass halt auch gelogen wird und dass es halt einfach ein Geschäft ist, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber das macht ja auch die Faszination Fußball aus. Wissen wir ja beide.
Ja, also gelogen wird ja überall.
Genau.
Ja, wo fangen wir an? Du hast jetzt gerade Cup-Final intensiv verfolgt. Ich habe leider den schlimmsten Cliffhanger in der Geschichte vom Fußball gehabt, ab dem wo, Moment, wo die Penalty-Schüsse losgegangen ist, bin ich abgeflogen in London. Darum würde ich doch sagen, wir kommen sehr schnell zum Champions-League-Finale, das ich gestern auch erleben durfte im Stadion. Oder?
Ja, ich würde sagen, nicht nur schnell, sondern eben, es ist ein bisschen eine Gefahr, okay, und so viele Themen
ausführlich
sind ausführlich. Wie ist es gewesen? Ist die zweite Champions-League-Finale, oder? Nach letztes Jahr.
Genau. Und als ich in dem Stadion war und die Stimmung miterlebt habe, habe ich schon nochmal müssen an letztes Jahr denken, wie scheiße das war im Vergleich. Also, dass UEFA da ihre Seele und ihr Finale nach Istanbul verkauft hat im letzten Jahr in das Schrottstadion. Es hat mich gerade wieder aufgeregt gestern, aber zu den positiven Sachen, ich habe es ein grossartiges Erlebnis gefunden. Das Wembley-Stadion ist fantastisch. Die Stimmung ist fantastisch gewesen. Und ich habe das Spiel auch wirklich extrem unterhaltsam gefunden. Ich weiss nicht, ob es am Fernsehen auch so toll war, das Spiel, aber ich habe es im Stadion es wirklich top gefunden.
Also ja, Istanbul war in jeder Beziehung ein Seich gewesen. Schön, haben wir nochmal darüber geredet. Ich habe das Spiel jetzt nicht so gut gefunden wie hier. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung gut war, logischerweise. Das Wembley-Stadion ist fantastisch. Dortmund, super erste Halbzeit. Und gleich ja die ganze Zeit das Gefühl, Karel gewinnt ja eh, bin wahrscheinlich überhaupt nicht der Einzige mit dieser Meinung gewesen. Und so ist es rausgekommen. Dortmund hat sich ja überfahren mit der Schnelligkeit, weil der Adeyemi nur ein bisschen shooten konnte. Vielleicht ein bisschen streng ausgedrückt. Der muss Dortmund ja führen zur Halbzeit. Und es ist so klar gewesen, dass Real irgendwie, und so ist es dann auch gewesen, nach einer Standardsituation zum Goal wird kommen. Und dass wahrscheinlich der Vinicius irgendwann auch noch eine Lücke findet. Und ja, es ist leider alles das passiert, wo man das Gefühl hatte. Ja, übrigens, vor dem Spiel, ja, Freude, Prognosen, die eintreffen, habe ich wirklich 2-0 getippt. Aber es kann genauso gut Dortmund den Match gewinnen. Und jetzt sagen und schreiben all typisch Real, Dynastie und so. Aber haben sie nicht einfach auch ein Glück gehabt?
Nein, Glück finde ich nicht. Weil du weißt ja auch nicht, was passiert wäre, wenn jetzt die zwei Top-Chancen rein wären.
Mhm.
Hätte ja genauso können kippen in der zweiten Halbzeit. Aber es ist sicher so, dass sie keine gute erste Hälfte haben, vor allem defensiv so sehr anfällig. Und auf der anderen Seite hat Dortmund wirklich alles gegeben, was irgendwie im Tank drin war, jeder einzelne Spieler. Mit dem Glück, was sie zum Beispiel gegen Paris hatten, das haben sie gestern oder am Samstagabend jetzt wirklich nicht mehr gehabt. Adeyemi finde ich jetzt ein bisschen hart, wenn du sagst, nicht shooten, weil der hat wirklich in der, ich würde so sagen, was ist das, März, April, so seit dort eine mega gute Entwicklung gemacht, auch im Defensivspiel. Merkt man wirklich, dass der irgendwie eine Entwicklung gemacht hat. Aber ja, es ist irgendwie, eben der Courtois ist ja dann schon auch eine Figur. Wenn der dann rauskommt, ist das vielleicht ein bisschen anders als der ein oder andere Bundesliga-Goalie. Aber ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass du das Spiel nicht gut gefunden hast, aber ja, es ist durchaus möglich, was du sagst, dass die Stimmung auch noch etwas ausgemacht hat.
Nein, weisst, nicht gut. Das ist wie, ja, grundsätzlich ein bisschen Mühe mit Dortmund, da kommen wir näher dazu, dass sie in dem Finale sind gestanden. Und dann muss ich sagen, es ist kein grosses Real Madrid, wenn du defensiv ansprichst. Nacho Carvajal, der natürlich gnadenlos unterschätzt wird, aber gleich ist kein Weltklassenspieler Mendy, wenn ich die Abwehr anschaue, ja. Es ist kein grosses Real, sie haben nicht mal einen richtigen Stürmer auf dem Feld. Und gleich gewinnen, es ist so ein grosser Club. Aber vielleicht hängt es bei mir, bei Beurteilung auch ein bisschen mit dem zusammen, oder? Ich halte Dortmund nicht für einen, auch nochmal annähernd würdigen Champions League Finalist. Und Real ist auch nicht eine grosse Mannschaft, habe ich auch genug manchmal gesagt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, beeinflusst von dieser Meinung. Es hat aber wahnsinnig viele grosse Geschichten rund um das Finale. Und wenn wir bei Real sind, können wir ja, also, Kroos ist ja wirklich Wahnsinn, so ein Abschied. Wir haben über ihn schon lange und oft geredet, aber es ist wirklich fantastisch. Er hat wieder ein Riesenmatch gemacht, ist einfach ein guter Typ, frei von Skandal. Und die Deutschen haben sich ja mächtig aufgeregt und angetragen wegen Vinicius Junior, der eine brutale Reizfigur ist, muss sogar aus Brasilien Freund zugeben. Ich weiss nicht, wie du das gesehen hast, wie du ihn erlebt hast, wie er ist wirklich, ist jetzt nicht der sympathische Fußballer auf diesem Planeten.
Er ist vielleicht sogar aktuell die umstrittenste Figur im ganzen Fußball.
Mhm.
Also jetzt, wo der Sergio Ramos nicht mehr so polarisiert auf höherem Niveau und der Neymar mehr Live-Casino-Streamer ist als Fußball, ist der Vini halt übrig geblieben. Und es ist schon so, oder ich Ich muss schauen, wenn ich das sage. Aber es hat ja da die, immer wieder die Rassismus-Aufreger, die es gibt. Weil er halt die gegnerischen Fans auf die Nerven gehen und die dann mit ganz grusigen rassistischen Gesten antwortet. Und das ist natürlich völlig unverzeihbar und absolut inakzeptabel. Aber er hat ja dann auch so, glaube ich, unter Tränen gesagt, dass er ja nur ein Bub, der will Fußball spielen. Und die Aussage fliegt ihm halt schon immer wieder mal um die Ohren diese Saison, weil er spielt halt nicht nur Fußball, sondern er macht auch sehr viel Theater. Das gehört halt auch dazu. Genie und Wahnsinn. Gerade vor dem 1-0, der Eckball, hat ja ein Dribbling von ihm vorher. Also, wo er den Riasson, glaube ich, brutal stehen lässt. Also, wirklich überragend. Und gleichzeitig hat er ja dort aber auch zuerst den Gregor Kobel, den er fast umgerätscht, und nachher eine richtig grusige Schwalbe, wo eigentlich zweimal könnte gelb sein und er dann am Schluss gar nicht auf dem Feld steht. Das ist, er ist eine absolute Reizfigur, ist so einer, der wahrscheinlich, der wird immer nur noch grösser und der ist genau so ein Spieler, den liebst, wenn du im eigenen Team hast und hasst ihn, wenn du in der gegnerischen Mannschaft supportest.
Ja, also er ist eigentlich gar nicht verteidigen. Wenn er den Ball annimmt, Seitenverlagerung vom Kroos oder von wem auch immer, er nimmt ihn an. Ja. Erste Bewegung, das ist dermassen schnell, das ist unmöglich zu verteidigen. Du kannst ihn doppeln, du kannst ihn stellen, du kannst versuchen, ihn abzudrängen, aber im Prinzip, ja, er ist wirklich absolute Weltklasse, von seinem Potenzial her, von seiner Spielweise her. Die Hautfarbe tut 0,000 unendlich 0% etwas zur Sache, aber eine Reizfigur ist, das ist absolut grusig. Disgusting, Entschuldigung, was da passiert. Ich verstehe aber, dass er eine Reizfigur ist. Auch mit meinem Brasilien-Herz verstehe ich das. Wo er einfach leider, und das hat übrigens, ja, du kannst jetzt sagen, ich sei ein Narr, wahrscheinlich. Aber das hat der Neymar, ich behaupte, er hat es weniger gehabt, das Provozieren vom Publikum, vom Gegner, er hat auch so Phasen gehabt, wo er ganz jung ist, der Neymar. Aber er wird es noch lernen. Ich behaupte, der Vinicius wird lernen, er wird wachsen, weil es geht schon nicht, gewisse Sachen. Das mit der Schwalbe, seien wir ehrlich, dann muss ihm der Schiedsrichter halt einfach gelb und gelbrot geben. So, es gibt Regeln, dass nicht der Schlotterbeck gelb bekommt, dann reklamieren, ist das Töpfchen auf dem Ei, aber da kann er nichts dafür. Der Schiedsrichter hat ein Regelwerk, er könnte ihn vom Platz stellen. Klar, wäre dann die Aufregung weltweit riesig, aber er hat es verdient gehabt, die gelbrote Karte.
Absolut einverstanden. Und es ist schon so, ich habe ihn auch, nur schon beim Einlaufen und so, im Fall, wie schnell dass der ist mit dem Ball, obwohl er den Ball perfekt unter Kontrolle hat, auch sein Schwerpunkt vom Körper ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen Spielern, ist darum hure wendig. Es macht wirklich Spass, ihm zuzuschauen auf dem Fußballplatz. Eben die ganzen Provokationen. Auf der anderen Seite, gell, all die Dortmund-Support, die durchdrehen, weil der ein bisschen am Tänzeln war vorne dran. So, also, ja, ich finde jetzt das nicht wahnsinnig schlimm, aber, Provokationen halt. Emotionen gehören zum Fußball. Erst recht in so einem
Spiel. Es ist halt doch ein bisschen sein Gehabe, oder seine Körpersprache. Er ist eine Reizfigur. Wenn er ein Boxer wäre, wäre er ein Grossmaul, oder? Er hat etwas so sehr provozierend zu sich, aber ich finde, es braucht doch so Figuren. Ich meine, er ist wirklich ein guter Fußballspieler und das geht schlussendlich. Und wenn ich vor einer nicht grossen Mannschaft rede, jetzt stell dir mal vor, heute ist ja, also es ist immer noch nicht ganz offiziell, aber Kylian Mbappé wissen wir schon seit wahrscheinlich 5 Jahren, dass er mal bei Real wird spielen. Jetzt kommt der noch, ist noch ein bisschen spannend, wie sie sehr aufgestellt sind. Vielleicht geht er ins Zentrum. Mbappe, der Vini, dann kommt vielleicht noch der Davies. Gut, das ist ein bisschen arg offensiv als Linksverteidiger von Bayern. Sie holen sicher noch irgendeinen Weltklasse-Innenverteidiger. Also ich glaube, dass Real wird in den nächsten Jahren fast nicht schlau sein, weil der Bellingham, der ja jetzt sogar der wertvollste Spieler auf Transfermarkt ist, zusammen mit dem Mbappe, ist ja auch noch extrem jung, ist jetzt ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten, aber ist natürlich ein Riesenkicker und wird das Team abprägen und wird behaupten, er wird nie mehr den Club wechseln. Außer der will irgendwann neu Premier League spielen. Auf höherem Niveau in 5, 6, 7, 8 Jahren. Aber der wird ganz, ganz gross, der Bellingham. Und ich habe wirklich das Gefühl, Real, ja, wenn sie jetzt Champions League gewinnen mit dieser Mannschaft, was passiert in den nächsten 5 Jahren?
Ja, ich habe genau das Gleiche gestern übrigens mit einem Arbeitskollegen von dir besprochen, in der Mixzone von der NZZ. es ist schon sehr eindrücklich, weil der Club befindet sich gefühlt ja seit 2-3 Jahren im Umbruch. Man hat jetzt nicht die riesigen Transfers gemacht, wenn man nach Paris oder Manchester schaut, oder auch nach Barcelona. Und trotzdem ist man mega gut, hat auch Geduld gehabt mit jungen Spielern, wie ein Vini, wie ein Rodrigo, wie ein Camavinga, dass die dürfen ankommen, sich an das grosse Real gewinnen und jetzt abliefern. Da gibt's auch Beispiele, zum Beispiel bei Manchester City, wo nach einer Saison als gescheitert wieder gehen. Und gerade ein Camavinga, ich meine, der hat jetzt mal Linksverteidiger gespielt letztes Jahr. Jetzt ist er im Mittelfeld immer mehr gesetzt und ich finde, der hat gestern ein super Spiel gemacht auch. Also, das so, ja, dass man jetzt so das neue Real Madrid peu à peu Stück für Stück aufbauen hat mit jetzt der König, Mbappé und vielleicht noch mehr den Sommer. Also ich frage mich wirklich. Früher habe ich auch schon gegen deinen Sohn FIFA gespielt, aber also die in der nächsten Saison dann im FIFA Real Madrid wählen, ich weiss nicht, ob es da noch viele andere Mannschaften gibt zum Spielen, die eine Chance haben.
Mhm. Ja, im Prinzip, wer massiv unterschätzt wird, ist ja der Carvajal, wo, ich glaube, jetzt 6-mal Champions League gewonnen, gibt nicht viel, der das geschafft hat, Kroos, hört jetzt auf, Nacho, wo,
Modric, ja.
Modric, glaube nur 5-mal. Oder Modric, ja, aber Nacho ist nie ein Stammspieler gewesen, dann gibt's noch einen von früher, der Cento, ich muss glaube aus. Aber es geht gar nicht um das, er spielt einfach so ein bisschen rechts in dieser Weltauswahl, und er ist immer im Schatten gewesen von all diesen Ronaldos und Benzemas und wie auch immer. Aber jetzt hat er sogar noch das Kopfgoal gemacht, mit 1,73, glaube ich, einstudiert übrigens. Er hat ja recht viel Goal geschossen, diese Saison. Er ist ja eigentlich Offensivverteidiger. Er wird wirklich brutal unterschätzt, weil er halt einfach nicht so schillend ist, wo er immer da ist, wo er keine Extravaganzen hat. Aber ich würde schon sagen, also er ist wirklich ein grosser Fußballspieler, erfolgreicher Fußballspieler, und hat die Mannschaft oder die Ära geprägt auf eine ganz eigene Art, oder? Wo er halt einfach nie erwähnt wird. Und er hat es irgendwie verdient, dass er jetzt so ein wichtiges Goal hat können schiessen.
Ja, aber das spricht doch auch für Real Madrid, dass Spieler wie ein Carvajal oder ein Nacho eben auch Platz haben in dem Team.
Mhm. Absolut. Weißt du übrigens, wo der gespielt hat? Hast du dich denn schon für Fußball interessiert und für Bio-Clubs?
Dass der Carvajal mal bei Leverkusen war, weiss ich, ja.
Ah, gut.
Aber ich bin jetzt nicht mehr Leverkusen-Fan. Die Saison ist vorbei.
Ah. Hoffentlich bist du nicht Dortmund-Fan. Also eben, noch eines vielleicht schnell zu präzisieren. Die sind für mich weit weg davon, würdiger Champions League-Finalist zu sein. Und sagen jetzt nicht, wer dort hat müssen stehen. Das habe ich genug manchmal gesagt. Aber, beispielsweise. Und es gibt noch ein grösseres Team, ein besseres Team. Und wenn ich die Aufstellung anschaue.
Atletico Madrid.
Ja, egal. Und dann gibt's noch ein grösseres. Rierson, Schlotterbeck, Madsen, Can, Sabitzer. Also eigentlich internationale Klasse in diesem Team. Hey, der Kobel. Der ist vielleicht sogar Weltklasse. Hey, der Hummels. Hey, war der Sancho gehabt, hat vielleicht der Adeyemi irgendeine Stange im Speed oder Brand. Das ist noch ein bisschen aussergewöhnlicher Spieler. Der Rest ist einfach Bundesliga. Gehobenes Mittelmaß. Darum sind sie ja 5. mit 27 Punkte Rückstand auf dein frühere Lieblingsteam oder temporäre Lieblingsteam. Dass die in diesem Finale stehen, haben wirklich ein Riesenmatch gemacht. Das war wahrscheinlich die beste Leistung von dieser Saison gewesen. Behaupte mal. Ein super Match gezeigt. Gut eingestellt gewesen. Aber ich habe das irgendwie nicht ernst genommen. Es tut mir leid, ich weiss, es hören uns wahnsinnig viele Dortmund-Fans zu. Ich habe auch Kollegen, die mir immer wieder über die sich beschwert haben, wo du ja der Dortmund-Kritiker bist in den letzten 12 Monaten. Aber seien wir ehrlich, was haben die in der Champions League-Finale verloren?
Ja, sie haben es ja schon verdient. Also, sie haben es ja jetzt gestohlen. Oder nur mit schierem Glück oder so. Sie haben ein bisschen Latte und Pfosten Glück gehabt gegen PSG. Aber ich finde, sonst haben sie das wirklich nicht gestohlen. Und ich finde auch die Entwicklung von Dortmund, seit der eigentliche Trainer, aktuell der eigentliche Cheftrainer gekommen ist im Winter mit dem Nuri Sahin, ist die Entwicklung also sehr, sehr positiv, auch taktisch, oder? Man sieht, dass die einen Plan haben, dass sie richtig eingestellt sind, und das hat man in der Hinrunde nicht gemerkt, und das ist so offensichtlich für alle, dass das alleinig am Nuri Sahin zu verdanken ist.
Ja, vielleicht bist du jetzt ein bisschen streng zu deinem persönlichen Trainer-Favorit Edin Terzic, aber ja, ich denke auch, dass der Nuri Sahin übrigens Real Vergangenheit auch, der könnte das Format haben für ganz grossen Trainer zu sein. Ich denke, du wirst nächstes sagen, eigentlich müsste der jetzt Cheftrainer werden.
Also er hat ja Angebot gehabt, jetzt schon für Cheftrainer, zum Beispiel bei Beşiktaş. Und hat das abgelehnt und es würde mich nicht überraschen, wenn jetzt der Edin Terzic nächste Saison vielleicht nicht mehr an der Dortmund-Seitenlinie würde stehen. Und durch das, dass er ja jetzt schon wieder nichts gewonnen hat, wie letztes Jahr, kann man das ja auch ja, also nicht verantwortlich, ist ein bisschen brutal gesagt nach Champions League-Final, aber wenn er jetzt Champions League gewonnen hätte, wäre es vielleicht schwieriger gewesen.
Wir fangen jetzt an, natürliche These. Also der Terzic kannst du nicht entlassen oder freistellen oder zurückstufen oder was auch immer, wenn er das Champions League-Final erreicht. Also sorry, das glaube ich nicht. Obwohl ich auch glaube, dass der Shahin wahrscheinlich die grössere Trainerkarriere wird machen. Aber so wie es aussieht, geht ja der Mats Hummels übrigens den Pass auf Adeyemi. Also das schlägt der einzige Innenverteidiger
wow.
Von der Welt. Vielleicht kannst du Fabian Schär noch gegen... ja, nein, was? Nein, Klammer geschlossen, Scherz geschlossen. Nein, ein sensationeller Pass. Und er geht ja jetzt vermutlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit weg von Dortmund, weil er, wie man gehört und wie die Journalisten erzählen, mittlerweile auch in Dortmund krachen mit dem Terzic. Schon länger. Die haben einfach zuhause nicht auf der gleichen Bühne. Das kann es geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Käse und Brot und so. Zuhause nicht auf der gleichen Bühne haben. Und das zeigt ja, dass er wahrscheinlich der stärkere Mann ist, die stärkere Figur als der Hummels ist und relativ fest im Sattel sitzt.
Ich wette mit dir um eine Flasche, wie das der Edin Terzic am ersten Spieltag von der Bundesliga nicht mehr Trainer ist von Borussia
Dortmund. Also gut, dann zahle ich dir die Körnflasche noch nicht aus. Das ist für mich gut. Aber wenn wir schon bei grossen Figuren sind, also...
Darf ich?
Ja, sorry.
Tun wir noch Dortmund weiter besprechen? Ich will noch etwas zum Champions League-Finale.
Ich will noch etwas zum Kobu sagen, aber sag du zuerst, weil ich habe eine schöne Überleitung vom Kobu zum nächsten Thema. Sag du noch etwas zum Finale.
Gut, zum einen, Mats Hummels, wer das Spiel gestern wieder gesehen hat, eigentlich ist es wirklich nicht vertretbar, dass der für Deutschland nominiert ist. Courtois auf der anderen Seite genauso. Sein allererster Champions-League-Spiel diese Saison wegen Meniskus und Kreuzbandriss. Mega gut, mega, mega gut. Einfach auch, wie er rauskommt, was er für einen Körper hat und wie er den einsetzt. Also da hat Belgien wirklich... eine krasse Entscheidung getroffen, um den nicht mitzunehmen. Was ich aber erzählen wollte, die Ordner, Securities, hat man das im Fernsehen mitbekommen, dass die inexistent gewesen sind, so in der ersten Halbzeit?
Dass die was waren?
Inexistent?
Nein.
Also, am Anfang hat es irgendwie vier Flitzer gegeben, die relativ so in der ersten Minute gerade aufs Feld gekommen sind. Es hat im Fall rund ums Spielfeld hat's einfach gar keine Securities gehabt.
Okay.
So drei oder vier. Und die vier, die es gehabt hat, die sind alle, also jetzt nicht in dem sportlichen Zustand gewesen, um einen Flitzer können hinterherrennen, wie man sie auch gesehen hat. Also also gerade ich habe auf dem Hinflug nach London habe ich Attack on Wembley geschaut, Netflix-Doku über das EM-Final, wo ja doch zum Teil mega dramatische Szenen gegeben hat, wie Fans ohne Tickets in das Stadion gestürmt sind und. Und man hat jetzt für das Finale auch mega Sicherheitskosten nochmal erhöht für das Wembley. Und die sind, also da hat es einfach keine Leute gehabt rundum. Da hat es im Fall, an einem letzten Grund, an einem Super League-Spiel hat es mehr Security rund ums Feld als gestern beim Champions League-Finale. So auf die 40. Minute sind sie dann gekommen.
Ah, okay, das klingt irgendwie sehr unglaubwürdig. Also nicht, dass ich dir zweifle, aber in dem Spiel, wo die ganze Welt drauf schaut, ja, anders erlebt in Thun, kommen wir näher dazu. Klingt mir sehr irritierend, was du erzählst, aber es wird so gewesen sein. Wegen Courtois übrigens, der hat ja auch Lampen mit dem Domenico Tedesco, dem deutschen Nationaltrainer von Belgien. Und ist natürlich jetzt ein Jahr fast verletzt, aber gleich, ich meine, was denkt sich echt Courtois irgendeinen deutschen, ja, er, gross, Courtois, best Goalie von Real Madrid. Und dann kommt in seinen Augen so ein kleines Würstchen aus Deutschland und verhindert, dass er DM kann spielen für Belgien. Das ist schon, finde ich krass. Ich glaube, es ist Belgien auch relativ eine grosse Geschichte. Also, ja, das wäre ja, ja, nein, die Schweiz hat nicht so ein grosses Spiel wie der Courtois, das kannst du gar nicht vergleichen. Aber es ist schon noch krass, ja. Aber sie
fast die natürlich massive atmosphärische Störungen haben, gell?
Aber die Schweiz hat fast so einen guten Goalie. Also
De Bruyne, Courtois und so.
Ja, klar.
Hat was, wie, wo?
Aber die Schweiz hat fast so einen guten Goalie wie der Courtois. Ich habe ja mit dem Kobu ein Interview gemacht letzte Woche. Und habe noch gefragt, wer der beste Goalie der Welt ist. Da ist er natürlich sehr souverän ausgewichen. Er ist übrigens auch sehr ein schlauer Kopf. Also ich glaube, er ist Ich probiere jetzt mal, es gibt nicht viele Fußballer, die die NZZ lesen. Nicht, dass es ein gutes Siegel ist, dass man schlau ist, aber er macht und ja, er weiss, was er sagt, er weiss, was er macht. Seine Karriere wirklich beeindruckend. Er macht alles und er ist wirklich ein unglaublich guter Goalie. Ich behaupte, er gehört zu den drei Besten der Welt. Aber ja, das ist natürlich immer eine Spielerei. Und er hat auch gute Match gemacht. Ich finde, jetzt Goal kannst du ihm nicht viel anreden. Der Reporter hat ihn ja gefragt, ob er etwas machen kann bei dem Gegengoal. Er hat relativ irritiert reagiert. Also er ist wirklich Top-Klasse.
Also, liebe Fußballer, die zulassen, wenn ihr den Fable möchtet, für euch gewinnen und begeistern, sagen, ihr lest NZZ.
Genau.
Nein, über den Kobel haben wir ja schon geschwärmt und gestern auch unter den Medienschaffenden und ich habe noch mit Borussia Dortmund-Fans vor dem Stadion geredet, vor dem Spiel. Ich kann also wirklich einfach gar niemand verstehen, wieso das denn jetzt Nummer 1 ist von der Schweiz. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Jan Sommer ist auch Meister geworden, hat auch eine sehr gute Saison gemacht. Ist noch ein bisschen mehr in dem Nationalteam. Eben die, es ist eine schwierige Diskussion, aber der Gregor Kobel, ihm gehört Zukunft im Schweizer Goal und im Weltfußball, würde ich jetzt mal behaupten. Der wird die Schweiz noch richtig stolz machen, glaube ich.
Und er wird irgendwann schon zu einem noch grösseren Club gehen, da bin ich auch sicher. Die ganze Goalie-Geschichte, ja. Vielleicht haben wir heute noch Zeit, du hast nächste Woche, ich hatte schon noch 2-3 Gedanken dazu. Aber jetzt habe ich wirklich eine schöne Überleitung, finde ich, weil der Kobo ist ja 1 Zentimeter kleiner als der Joel Mall. Wäre übrigens auch ein guter Podcast-Gast, und der Joel Mall haben wir ja schon gehabt. Eben, du hast die penalty Schiessen auch nachgeschaut, wo du im Flieger bist gehockt, aber es ist ja Schweizer Cup-Final heute in Bern, Tessiner gegen Romos, 0-0, aber die penalty Schiessen hat für alles entschädigt. Ich habe schon ein paar penalty Schiessen gesehen in meinem Leben, so eins behaupte ich noch nie. Ich glaube, der 24. Schuss hat entschieden. Und der Mal, es ist ja lustig, oder? Der Mal ist ja eingewechselt worden in der 118. Minute, macht übrigens noch einen riesen Save in der 120. Ja. Unfassbare ja. Parade, ich weiß nicht, ob der dafür, also kann man immer sagen, aber eine super Parade. Und wir haben ja dann im Podcast über das geredet, über das Spiel in Pilsen, wo sie im Penalty-Schiessen raus sind, wo der René Weiler sich überlegt hat, den einzuwechseln und es nicht gemacht hat. Und diesmal ist es so gewesen, die ersten sind alle rein, er hat 4 reingelassen und er hat Servet Lugano dreimal können das Spiel fertig machen. Und es wäre gewesen, wenn er keinen abgewehrt hätte. Oh, der Schulter ist so crazy. Es ist so wahnsinnig. Er wehrt zwei ab, holt noch einen, wehrt noch mal einen ab. Also es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und er ist ja sehr redegewandt. Und auch er ist Kategorie NZZ-Leser. Aber er hat die Worte nicht mehr gefunden nach dem Spiel. Und das, ich finde es eine unglaublich schöne Geschichte. Ich muss Servet vor allem auch sehr gönnen, was irgendwie wie verdient hat in dieser sehr, sehr guten Saison. Am Schluss nicht mit leeren Hängen da zu stehen.
Also am Joel Mall mag ich das auch wirklich von Herzen gönnen. Super Geschichte. Ja, super König von seiner Saison. Wir haben dann ja wirklich einen Podcast gehabt, wo er ein sehr cooler Gast war, wo wir auch menschlich ein bisschen kennengelernt haben. Und das mag ich ihm mega gönnen, was er da für einen Auftritt gehabt hat. Und es ist wirklich auch ein absolutes Penalty-Märli, das er da gezeigt hat. Aber ja, also ich bin aus neutraler Sicht ist es völlig okay, dass Servet da gönnt und die haben auch eine super Saison gespielt. Ich persönlich hätte es Lugano ein bisschen mitgönnt. Ich finde das Projekt spannender und ich habe die Vorkommnisse von diesen Fans in Winterthur im Halbfinale habe ich dann noch nicht so schnell vergessen.
Ja, es hat ja auch ein paar Figuren gegeben in Lugano. Sabatini hat es entscheiden, Steffen hat es entscheiden.
Der Schiedsrichter hat es entscheiden.
Ja, es ist die Handszene in 90. Minute. Das wäre auch wieder Wahnsinn gewesen, 90. Minute. Bernhard, gut, ob der eine wäre. Da wäre der Mal noch nicht auf dem Feld gewesen. Aber nein, es ist wahrscheinlich ein klarer Bernhard. Und ich verstehe auch nicht, ich meine, der Ball wäre rein. Die Handregel ist, wie sie ist. Ich finde die nicht gut, aber so wie sie ist, muss das in meinen Augen ein ganz, ganz klarer Penalty für Lugano sein, oder?
Also ich wüsste nicht, wieso nicht. Also was muss er denn noch mehr machen, dass es ein Penalty ist? Also er hätte ihn einfach nur müssen heben.
Fassen.
Wenn er einen ganzen Tank genommen hätte, dann wäre er vielleicht noch klarer gewesen. Aber also, ja, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, vor allem, dass sie es nicht, weißt du, dass der Schiedsrichter es nicht gesehen, das ist eben wie aus naher Distanz, oder? Aber es gibt, ja, ich mache mir vor, noch ein bisschen weniger zu motzen über einen Videoschiedsrichter. Aber Zur Wahrheit gehört auch hier, ohne Videoschiedsrichter hätte es keine Penalty gegeben, oder? Aber er wäre jetzt da, für so eine Sache zu korrigieren, und er hat es nicht gemacht, und vielleicht ist, ich weiss nicht, in 15. Minute hat es vielleicht Penalty gegeben, darf keine Rolle spielen, die Spielminute, aber ich habe es ein bisschen so gesehen, oder? Stell dir mal vor, es gibt dort eine Penalty auf Videobeweis, entscheidet der Cup-Final. Ja, schwierig.
Ja, Hens ist Hens.
Klar.
Egal in welcher Minute und wie, was für ein Spiel das er entscheidet. Aber, ja, ich bin sehr unglücklich. Hat dort jetzt aber noch nicht die Reaktionen von den Tessiner? Sind sie komplett am Übergehen, oder?
Ja, bestimmt. Bestimmt wird es jetzt gleich Reaktionen geben, die in die Richtung gehen. Jetzt im Fernsehen habe ich nur den Crocci Torti, den Trainer, gehört, der sehr souverän über die Szene geredet hat. Aber ich bin ganz sicher, dass er mit den Tessiner Journalisten, die schauen das jetzt an und ich sehe es. Also, das kannst du ja nicht cool finden. Kannst du jetzt sagen, so ist Fußball. Ich meine, schlussendlich ist es einfach eine Penalty, die du bekommen musst. Wahrscheinlich gewinnst du dann den Cup-Final. Und ja, du hast recht, es ist ein cooles Projekt. Sie sind halt hier eine coole Cup-Mannschaft. Jetzt haben sie, glaube ich, 15 Spiele unter dem Crocci dort, die zweimal verloren, das Cup-Final. Es ist schon ein bisschen hart. Aber Servette war besser gewesen. In der ersten Halbzeit. Servette hat sicher nicht unverdient gewonnen. Es ist Penalty schiessen. Es hat übrigens auch eine Frage, oder gibt's, ja, die übrigens auch eine Frage wegen dem Wembley-Stadion, ob es jetzt sein neues Favoritenfußballstadion ist. Erste Frage und zweite Frage. Ganz spontan, welches ist das grösste Penalty schiessen, wo du dich jetzt gerade erinnern, was du je gesehen hast im Fernsehen oder live?
Oh Gott.
Zwei Fragen, bist du ready?
Das kann ich so nicht beantworten, da bin ich nicht instruiert worden.
Spontan sein. Wembley-Stadion?
Nein, das Wembley-Stadion, ist jetzt nicht mein neues Lieblingsstadion.
Das bleibt San Siro, ja.
Also, ist schon mega cool und alles rundum und, bis ich dann mal im neuen Madrid-Stadion bin, ist es San Siro.
Gut. Habe ich wohl gehört, auf Meter schiessen, ja, kommt da sicher ein Sinn, also, irgendein Final oder?
Ja, aber es gibt so viel.
Ja, ist es so, ja. Gut.
Ja, sag du eins.
Ja, als ich 8 war, ist eben Brasilien, meine Liebe, so wie der Rafa, ist im Penalty-Schiessen ausgeschieden gegen Frankreich. Der Zico war mein Lieblingsspieler gewesen, der ist auch nicht mehr erlebt, und der hat Penalty verschossen im Penalty-Schiessen. Sogenanntes Jahrhundertspiel, eins von diesen Jahrhundertspielen, WM-Viertelfinale in Mexiko. Unglaubliches Penalty, ist einfach immer mehr das erinnern. Es ist jetzt nicht unglaublich, es ist einfach tragisch gewesen, ist Brasilien ausgeschieden. Ja, aber so etwas wie heute ist ja, also, dass die Goalinnen antreten, passiert ab und zu, aber es heisst nicht, dass es mindestens zu 21, 22 Schüsse kommt. Und sie haben ja beide noch relativ easy reingetan. Also, weißt du, so schön flach, innen ist, rechts die Ecke. Also, es ist wirklich, und sie haben dreimal den Matchball. Weil das ist ja wirklich, ich glaube wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Das ist so krass, wenn du so verlierst, so auf Messer schneiden. Ja, spektakulär.
Ja, ist wirklich spektakulär. Ich mache aber meine Hausaufgaben noch bis nächste Woche. Ich liefere dir mein Lieblingspenalty-Schiessen.
Der René Weiler hat nach dem Match direkt beim Schweizer Fernsehen gesagt, was man ja schon ein bisschen spekuliert hat, er hört auf als Trainer, wird Sportchef, wie man die Position noch immer nennt, beserviert, was ich eigentlich noch als smarten Move finde. Das hat mir immer ein bisschen gedünkt in diesem ganzen Projekt, das fehlt ein bisschen sportlicher Expertise im Management. Es wird nicht ganz so einfach für einen Nachfolger vom Weiler zu sein, wo er halt einfach eine dominante, vielleicht manchmal schon schwierige Figur ist, wo aber ein extremes Fachwissen hat. Spannend, wer Trainer wird, spannend, wie viel Geld das sie zur Verfügung werden haben, für das Team zu verstärken, wo es fehlt schon noch ein bisschen etwas für so IB aufzuschliessen, denke ich, im Kader. Und sie haben in diesem Jahr schon auch eine Chance verpasst im Winter. Wenn sie dort ein bisschen klug transferiert hätten, hätten sie IB angreifen können. Und da wächst etwas her. Und es ist fast ein bisschen wie bei GC. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Geld können sie investieren, für das Team noch ein bisschen besser zu machen, oder?
Ja, also, ich meine, ich finde ich jetzt nicht gegenüber den Servette-Fans, dass du dich gerade mit GC vergleichst, aber. Ja, es ist spannend, was dort jetzt passiert. Das mit dem René Weiler hat sich ja angedeutet. Ich habe sogar gemeint, es ist eigentlich fix. Aber es ist in dem Fall erst kommuniziert worden. Und auch spannend, wo er jetzt dort Trainer wird. Es gibt ja ein kleines Trainerkarussell, kündet sich ja vielleicht an in der Schweiz.
Ja, ich habe mir das vorhin ein bisschen überlegt. Ich finde es schon wahnsinnig. Es hat immer Trainerwechsel gegeben und die Statistiken, wie lange das ein Trainer bleibt. In der Bundesliga, ich glaube, der Streich hat ja den Durchschnitt unglaublich aufgezogen. Das war ja fast unter einer Saison beim Rest der Trainer teilweise gewesen. Aber jetzt hast du Henriksen bei Zürich, wo Theater war, dann hast du Vicky, der musste gehen, hast GC, weisst nicht, was passiert, Grotschi Torte, geht vielleicht auf Italien, okay, hast, es ist unglaublich, die Wechsel und die fehlende Kontinuität, das ist wirklich, finde ich, fantastisch. Da siehst du, unter welchem Druck, dass die Clubs stehen, die Trainer stehen. Und ja, es gibt ein Trainerkarussell und, ja, es ist eigentlich fast ein bisschen schade. Ja, kann man sich, oder können sich die Journalisten da gar nicht so um das kümmern, wegen der EM und so, aber es ist in einigen Clubs einiges los und einiges im Argen. Und das, ja, es wird spannend zum Verfolgen sein.
Wer wird Servette Trainer?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wer wird St. Gallen Trainer?
Mich würde interessieren, was der Raphael Vicky möchte. Wenn der Vicky möchte Trainer bleiben und in der Schweiz möchte Trainer bleiben und nicht in den USA, oder in eine grosse Liga will, glaube ich, obwohl er vielleicht nicht so attraktive Fußballer spielen wie ein Zeiler oder wie ein Weiler, müsste er eigentlich überall erster Kandidat sein, auch bei GC. Also GC würde sich auch nicht antun, aber der Vicky hat ja bewiesen, dass er ein Team kann coachen kann, auf seine Art und Weise. Ich glaube, das ist wie ein Domino-Stein und vielleicht weisst du mehr, was der Vicky plant. Er hat sich ja zurückgezogen, er hat im Moment keine Interviews, so viel ich weiss. Er hat sicher eine gute Position auf dem Schweizer Trainermarkt, aber es gibt auch andere. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiss nicht. Aber der Zeidler geht zu Bochum wahrscheinlich, für die, die es noch nicht gewusst haben. Du hast jetzt ja gefragt, wer St. Gallen Trainer wird, glaube ich. Ja. Es ist viel Kaffeesatz lesen im Moment. Aber vielleicht hast du ja da nehmen oder irgendetwas Überraschendes. Du musst jetzt nicht mit dem Mourinho kommen, aber vielleicht kommt irgendetwas, ja, spannend, wo ich gar nicht dran denke.
Also Bo Svensson ist leider nicht mehr vom Markt. Aber nein, ist schon schwierig. Also weißt, man hört ja auch, dass in Luzern nicht alles so rosig ist, dass es dort vielleicht auch einen Wechsel könnte geben. Der Mario Frick wäre sicher spannend, sowohl für Servette wie auch für St. Gallen wahrscheinlich. Mhm. Dann hat es einen Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, der glaube ich auch begehrt ist bei Schweizer Clubs. Ja, also, es ist schon noch spannend. Auch der Oliver Geiger, der heute ja eingeblendet worden ist, so schlecht hat das die letzten Jahre ja auch nicht gemacht, sehr weit. Es gibt einige Namen.
Mhm. Ah, ist ja so, ja. Ist ja so. Wir haben, übrigens apropos Feedback, wir haben ja letzte Woche über die besten Spieler von der Super League geredet, oder gibt es überhaupt beste Spieler? Ich weiss gar nicht, du hast irgendeinen ganz wilden Vorschlag gemacht, den ich nicht ernst nehmen konnte. Ich weiss schon gar nicht mehr. Wer war es?
Der Yashari.
Yashari. Er ist nicht mal im siebten All-Star-Team. Aber egal, er ist immerhin einen Namen aus der Super League genannt. Ich habe den Steffen genannt, das ist ein bisschen logischer. Aber nein, es sind ja so All-Star-Teams von den Kollegen von Bluesport.
Du hast nicht den Steffen genannt, du hast den Ugrinic genannt.
Ja, aber
der ist die Hälfte von der Saison verpasst.
Ja, aber das ist der beste Spieler von der Liga.
Ja, aber das ist doch. Ja.
Also gut, komm, wir lassen es da.
Mach, was du willst.
Nein, das ist gut. Der Yashari ist. Es geht gar nicht um das, was wir gesagt haben. Ja, nein, so ein bisschen die Teams der Saison von Kollegen von Bluesport oder vom Podcast Dritte Halbzeit. Die haben sich die Mühe genommen und sind tatsächlich auf 11 Spieler gekommen. Aber eben, es ist so krass. Also, bei Blue ist keiner von IB, vom Meister, der 12 Punkte Vorsprung hat im Team, ist irgendwie Brecher, zu einem Motto, der den schwierigen Matchen hatte, Katic, Thyssen, kennst du auch gar nicht, von Lausanne, Zanotti, Interspieler von St. Gallen, Steffen Stefanovic, okay, witzig, Bernede von Lausanne, what the f... Kevin Carlos und Diego Barry, der irgendwie 5 Monate kein Fuss vor anderen gebracht. Bei den Kollegen.
Ich habe beim Barry auch müssen machen.
Bei den Kollegen, der dritten Halbzeit ist, du bist ein bisschen seriös. Zanotti, Kamara, Haidari, Schmidt, Ltaev, Gonja, finde ich sehr gut, Spieler, witzig, Steffen, Carlos, Elia, das ist Fachwissen, muss man sagen. Im Goal der Justin Hammel von GC, übrigens. Also auch logischer als der Brecher.
Ja, wild.
Nein, aber eben, das zeigt doch, es gibt die überragenden Spieler fast nicht in dieser Saison. Dass keiner von IBE wählst, ist natürlich völlig absurd. Aber es ist schwierig. Es ist schwieriger, herausragende Spieler zu nennen. Abgesehen vom Steffen vielleicht und vom Stefanovic, aber auch seine Form dürfen hatte.
Ja, also weißt du, nur weil du jetzt vor kurzem ein Steffen-Interview hast, macht das der jetzt auch nicht zum besten Spieler von der Super.
21 Korben.
Ja, ich... Ja, der hat das gut gemacht. Der hat das definitiv gut gemacht. Das, ja, keine Frage. Ich mag nicht mit dir weiter streiten über das Thema.
Das weisst du schon so ein bisschen. Du bist ja noch bei Zürich, bist noch bei Basel. Bevor wir zu deinem Lieblingsclub kommen, gibt es da irgendwelche News? Was ich noch cool finde, bevor du das darfst beantworten, ist, dass sie ja für Uschi raufkommt. Also, wir sind jetzt näher die Traumliga, jetzt müssen wir noch Iber hier runter und du und Aarau oder Xamax auf und dann hätten wir wirklich eine richtig coole Superliga.
Rein von Aarau.
Aarau von der Aquamerus, Aarau. Dun fände ich okay und Xamax. Einfach Iber hier nicht. Aber Sio ist sicher ein krasser Mehrwert, oder?
Ja, krass wird sich zeigen. Aber ja, wenn die das Potenzial, das finanzielle Potenzial auf den Platz können bringen und der CC auch noch der ein oder andere raushaut, dann wird das Beste. Hauptsache, ich muss nicht auf Sion gehen, Fußball schauen.
Ich schleppe dich mit auf Sion nächste Saison. Blick Fußballchef, wer der Mann erstmals an einem Sion-Heimspiel wird. Man kann dir mal berichten. Oder?
Ist gut. Aber ich kann den Gregor Kobel dann in der NZZ lesen.
Gut, ich war Freitagabend in Thun. Zeitweise bin ich mir vorgekommen wie in einem Kriegskrisengebiet, also Zug von Bern auf Thun. Dann sind wir mal 20 Minuten im Bus gestanden, wo die unfassbaren Fanmärsche alles blockiert haben und Soulbanner zugmässig durch Quartier gezogen sind. Dann, also wirklich nach dem Match, das ist ja krass, es ist irgendwie 10 Sekunden nach Schlusspfiff, sind 300 Polizisten, vielleicht sind es so 225, aber auch unfassbar viele Polizisten auf dem Kunststrasse gestanden und haben eigentlich die vierende Mannschaft abgeriegelt vom Rest vom Stadion. Und ja, also es ist so krass, was du da mittlerweile für einen Aufwand hast. Und ich weiss, ich töne wie einen alten, weissen Mann, weiss muss nicht mal sein. Aber es ist unfassbar, was das der Steuerzahler kostet, was da für einen Aufwand muss betrieben werden, wegen ein paar Idioten, die sich nicht in die Regeln halten können. Das ist wirklich wahnsinnig. Weiß nicht, das hast du auch nicht gesehen, keine Ahnung. Oder hast du überhaupt geschaut im Fernsehen?
Nicht im Fernsehen, aber auf dem Handy in London unterwegs, mitgefiebert. Mhm. Aber ist es denn nötig gewesen? Ja. Also ich habe mir mehr das gefragt, ich habe das nicht gesehen, ich habe jetzt nicht, und lustigerweise habe ich genau das Gleiche gedacht, wo Bochum ja sensationell noch den Klassenerhalt geschafft hat in der Relegation, haben wir ja letzte Woche auch angetönt, kurze Klammern. 3-0 verloren im Hinspiel gegen Düsseldorf, 3-0 im Rückspiel gewonnen und nach dem Penaltyschiessen den Klassenerhalt geschafft. Und dort ist auch in einer Sekunde ist der Fußballplatz einfach zum einem Militärstützpunkt geworden. Und es ist aber gar nicht passiert eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass Düsseldorfer Fans das Stadion oder den Rasen gestürmt haben oder so. Ist denn das überhaupt nötig gewesen?
Ja, also Tobi, jetzt bist du ein bisschen arg naiv. Also wenn du in einem Supermarkt 5 Polizisten hast, wird weniger gestohlen, als wenn du nur Polizisten hast. Was heisst nötig gewesen? Offenbar hat die Polizei, hat die Sicherheitskräfte, hat die Clubs, hat die Liga für nötig befunden. Und wahrscheinlich ist es leider so, dass du weißt, nie weitere Aktionen sind. Und ich habe vor dem Spiel in Thun, bin ich hinten raus noch, ich bin ja Raucher, ich weiss nicht, wie ich das so alt bin, ich noch eins geraucht. Und habe mit dem geredet, der dort so ein bisschen das Ganze koordiniert hat, von der Sicherheitskräfte. Und ich habe dort die Kästen wegen gesehen und gesagt, was ist denn hier los? Und dann hat er gesagt, ja, also wenn GC heute absteigt, müssen wir einfach mit dem Schlimmsten rechnen. Dann hat es einfach ein paar Dutzende von Krawallbrüdern, die alles in Schott und Asche legen dort. Du musst einfach parat sein, wo wenn du nicht parat bist, zeigt nicht die ganze Schweiz auf Thun und auf die Sicherheitskräfte und sagt, wieso haben die nicht, dann bleibst ja klar gewesen, dass es gefährlich wird. Dass sie jetzt 200 Leute auf der Rasensäcke in Vollmontur, hat mir persönlich jetzt auch ein bisschen übertrieben gedacht. Wie du richtig sagst, wie in Düsseldorf. Aber vielleicht braucht es, es sind so viele Emotionen, zu denen kommen wir ja jetzt denken. Also auch in Düsseldorf, das ist ja Wahnsinn gewesen. Es geht so viel im Moment im Fußball. Das Spiel hat ja alles gehabt, was der Fußball auszeichnet. Ja. Es war so krank gewesen. Und da bist, ja, ich verstehe das ja, dass du emotional vielleicht anders reagierst. Und leider gibt es gewisse Leute, die halt dann gewalttätig reagieren. Und vielleicht ist es schon nochmal eine Abschreckung. So krass, wie es ist, wie du richtig sagst, wie ein Militärstützpunkt. Oder findest du es völlig, würdest du warten im Hintergrund, bis es klebt und er erst den Platz stört. Ich meine, das Winterthur ist nicht das ja vorgeworfen worden, dass, oder du hast selber gesagt, es sind da ein paar Leute auf dem Feld gestanden, die nicht mal eingegriffen sind. Jetzt das Gegenteil ist auch wieder nicht gut, oder? Das ist noch recht schwierig, wahrscheinlich für die eine richtige Entscheidung zu treffen.
Ich habe ja nicht zwingend den Polizeieinsatz kritisiert. Ich habe dich nur gefragt, ob im Stadion, ob du eine unmittelbare Gefahr, erkannt hast, wo das gerechtfertigt haben. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Thun-Fans irgendwie wollen den Morandi runterhauen oder so, aber, oder der Amir, aber, also, ja, du, wahrscheinlich, wie du richtig sagst, better be safe than sorry, am Schluss gut vorbereitet sein, das ist Teil von einem Sicherheitskonzept, das gemacht wurde, ist, aufgrund von gewissen Szenen, gerade jetzt, aktuell, Göpp-Halbfinale, ist man da vielleicht ein bisschen mehr vorsichtiger gewesen als sonst. Aber ja, komm, wir reden doch über das Spiel, weil das Spiel hat auch viel hergegeben.
Ja, das Spiel hat sehr viel hergegeben. Das ist eine gute Frage, die du mir eigentlich gestellt hast. Es tut mir leid, bin ich da ausgewichen oder nicht präzise genug gewesen. Ja, ich habe es zeitweise als bedrohlich empfunden, mehr die Situation, was passiert, wenn GC hier runtergeht. Oder? Es wäre bitter gewesen und die Thun-Fans waren wahrscheinlich nicht in Anführungszeichen das Problem gewesen. Die haben sich ja auch artig verhalten, wie sich's halt gehört. Da gibt's auch nicht so eine krasse Ultraszene, sage ich jetzt mal. Aber dass 2000 oder noch mehr GC-Fans am Freitagabend, am mutigen Freitagabend quer durch die Schweiz reisen, zeigt ja eigentlich, dass der Club lebt, wie gross das GC ist. Und da lachen jetzt vielleicht ein paar, die zuhören, aber ich finde schon, GC ist ein grosser Club und die Emotionen, das ist ja Wahnsinn gewesen, der Gärtner, der Europachef von LAFC, wie der dort auf der Tribüne da, der Schellibaum, oder ja, also einen unglaublichen roten Kopf gehabt, der Abraschi, die legendäre Interview, die Spezial, mir musst du ein bisschen erzählen, wie der mitgeht, das ist so unglaublich gewesen, das mitzuerleben, wie die gejubelt haben und wie sie aggressiv reagiert haben, also zum Teil völlig übertrieben, der Schellibaum greift den Blick an, also es gibt tausend Gründe, GC in dieser Saison zu kritisieren, das war eine katastrophale Saison gewesen, wie die dann noch auf die Idee kommen, genug tuig mehr gegen die Wagenburg-Mentalität, also sie haben einfach den Arsch gerettet mit Käse und Brot und es war so spannend, all die Emotionen zu sehen und ja, und Wahnsinn.
Mit Herz und Brot oder Käse und Brot?
Sie mit Käse und Brot, sie sind nicht abgestiegen, also sehr knapp. In Nachspielzeit zweimal ein Goal geschossen. Übrigens noch ein Satz, und dann darfst du schnell ein bisschen erzählen, wie du das GC erlebst. Aber wie der Morandi, der übrigens ins All-Star-Team gehört und ja mein Liebling ist, das 1-0 schießt, die Ball aneinander, der Schuss, also... Könntest du mir schon noch gratulieren, dass ich ein Fachkompetenz bewiesen habe?
Ja, ich finde es natürlich schön, dass du das allererste GC-Spiel diese Saison bist schauen und dann dein Schatz gerade nach 3 Minuten so ein Goal schießt. Das hat mich begeistert.
Es stimmt natürlich nicht, aber
Ich finde auch übrigens, Ihrem Kanton Bern, ihr müsst nicht gerade so verschrecken, wenn ein paar Zürcher bei euch vorbeischauen. Hey, GC, ja, mich hat das zum Teil auch ein bisschen irritiert, dass am Schluss sind so, ja, all die Kritiker, die uns haben wollen, unten haben und so. Ich weiss jetzt, ich kenne im Fall ehrlich gesagt jetzt niemand, der die hat wollen, unten haben. Also, von Basel bis in die Ostschweiz haben eigentlich alle gefunden. Also, es wäre urschade, wenn GC wieder absteigen. Entweder offiziell oder hinter vorgehaltener Hand. Das Konstrukt GC und die Entscheidung in den letzten Monaten kannst du kritischer sehen. Und dass vielleicht auch die Euphorie von dem LAFC-Übernahme schon recht verpufft ist. Ist so. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht gefunden, dass GC speziell kritisiert worden ist oder dass die halbe Fußballschweiz den Abstieg gewünscht hat. Ganz im Gegenteil.
Nee, aber es sind die Emotionen. Werden wir konkret. Also, ich finde wirklich, der Morandi, weiss nicht, wenn er konstant würde spielen, ich würde den holen. Wenn ich IB wäre, wenn ich ein grösserer Club wäre als GC in der Schweiz, würde ich den holen. Der kann sehr viel, wenn er geschliffen wird, vielleicht in der Mannschaft mit Selbstvertrauen spielt, hat unglaubliche Qualitäten. Der Meinung bin ich. Unabhängig von dem Goal und dass er jetzt die Barrage entschieden hat, ist wirklich ein feiner Fußballer. Der Abrashi spielt ja nicht so gerne auf Kunststrasse. Wir haben es ein bisschen gesehen. Er war jetzt nicht so aggressiv gewesen wie sonst. Ist für Albanien aufgeboten worden. Ist das jetzt, also für DM, oder er muss jetzt im erweiterten Kader, zuerst mal seit längerer Zeit, dünkt mir so also gefühlt, ist das für dich eine Überraschung oder hat sich das abzeichnet?
Zuerst einmal, Morandi hat ein Vertragsverlängerungsangebot abgelehnt bei GC, gemäß meinen Infos.
Mhm.
Also hat er jetzt sich auch gezeigt in der Relegation. Darum, ich gehe schon davon aus, dass vielleicht eine neue Destination oder Ziel hat im nächsten Transferfenster, wo jetzt aufgeht.
Mhm.
Amir Abrashi, eine Riesenüberraschung, dass der für Albanien nominiert worden ist. Einfach weil und das ist ja auch immer im Austausch gewesen mit dem albanischen Verband, dass er ein gewisses Alter hat und dann nicht die ganze Zeit nominiert wird, wenn er keine Spielchance sieht, weil der Trainer halt auf die Jungen setzt und die ja auch sehr erfolgreich gewesen sind als Gruppensieger in dieser EM-Quali. Und jetzt ist das Aufgebot gekommen und ich glaube, er ist mega begeistert gewesen, er ist mega happy, dass er dort mitkommen darf. Er hat ja am Samstagmorgen hat er schon müssen, gefühlt nach einer Stunde Schlaf und wahrscheinlich noch immer das ein oder andere Bier im Blut, ist er auf Albanien, zu der albanischen Nationalmannschaft geflogen. Also, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er jetzt da irgendwie noch Teil von dem EM-Kader ist im Sommer und freut sich umso mehr. Hat aber auch keine grossen Erwartungen in Sachen Spielminuten, sondern kann dort auch für die Stimmung und ja, die Erfahrung. Ich meine, er ist ja einer der wenigen, der schon eine EM erlebt hat.
Ich würde gerne dich ein bisschen provozieren und reizen. Du siehst reizbar und provozierend aus, so ein bisschen müde, aber ist mich jetzt ein bisschen, weil ich finde wirklich, Amir Abrashi ist eine der grössten Figuren in der Super League. Ja, wie er auftritt, wie er vorangeht, die Emotionen, er ist echt ein guter Typ. Habe ich das Gefühl, du kennst ihn viel besser als ich. Wir kennen ihn eigentlich gar nicht, außer 2-3 Interviews. Oder vielleicht mal ein Podcast. Aber nein, ist wirklich eine grandiose Figur. Übrigens auch, ich habe mir heute überlegt, Peter Zeidler, wenn er die Liga verlässt, ist ja schon auch ein Verlust. Oder auch wenn es vielleicht für die meisten eine Erlösung ist nach so vielen Jahren und sie sich ein bisschen abgearbeitet haben in Angst und Gau, das Team oder Zeidler, aber er wird schon auch fehlen aus Figuren. Es hat nicht mehr so viele Figuren. Ich habe es am Freitagabend wieder gedacht, aber Aschi ist wirklich, er ist ein cooler Typ.
Und wieso willst du mich genau provozieren jetzt? Oder mit was?
Nein, ich habe das Gefühl, es wäre noch etwas drin. Da habe ich heute im heutigen Podcast noch ein bisschen Reibungsfläche mir gegeneinander, aber jetzt habe ich dir ja Schöckchen hergeschossen, damit nicht provoziert. Vielleicht finde ich noch einen Schlunk, noch irgendetwas Provozierendes zu sagen. Marco Schellibohm, du als GC-Fan, GC-Sympathisant, soll er bleiben als Trainer?
Nein. Was lachst
du? Ja, nein. Ja, erzähl, wieso nicht?
Ja, Feuerwehrmann und nicht mehr. Hat ja noch einen Vertrag bis Ende Saison. Also du kannst ja nicht die Pläne und Visionen aufbauen, wo LAFC mit GC hat, mit dem Marc Schallibaum was drin ist. Für mich ein Widerspruch. Ganz neutral und emotionslos angeschaut. Siehst du das anders?
Ist eine gute Beobachtung. Weißt du, ich finde, Marco Schellibaum hat irgendetwas Authentisches, etwas Ehrliches, etwas, ja, Angenehmes. Er ist so, hat auch viel erlebt im Leben und hat jetzt die Zeit hier, finde ich, einen super Job gemacht. Er hat dort müssen gehen, völlig ungerechtfertigt, wo er offenbar nicht mit Philosophie passt vom Club. Du hast völlig recht, wahrscheinlich passt er nicht in die Philosophie vom LAFC, aber er hat gleichzeitig irgendwie, er bewegt etwas, er bewegt auch die Fans, er bewegt eine Mannschaft, und ich finde, man tut ihm Unrecht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das kann einmal, zweimal gut kommen, aber mit dieser Energie, das ist nicht gesund, er ist auch schon 62, ich traue ihm zu, GC weiter zu stabilisieren. Ich bin aber bei dir, dass er vielleicht für das Projekt, für die Ideen, die GC hat, nicht richtig ist. Wir haben ja letzte Woche, wir zwei zusammen, haben ja Leute getroffen zu Gespräch von LAFC und der Harald Gärtner. Und wobei, ich muss sagen, der Harald Gärtner redet eigentlich sehr positiv vom Schellibaum, nicht nur vor der Kamera, sondern mit uns auch so ein bisschen im vertrauten Gespräch. Ja, vielleicht weißt du mehr. Es ist nicht eine einfache Entscheidung. Jetzt der Held, sag ich mal, von dem Klasser halt einfach wieder abzuschiessen.
Gut, also ich habe heute schon gesagt, der Champions League-Finaltrainer müsse gehen. Oder darf ich gehen. Oder soll gehen. Ich glaube nicht. Für mich hat die Mannschaft zu wenig Fortschritt gemacht. Eben spielerisch ich habe den Trainereffekt ehrlicherweise zu wenig gesehen bei GC. Und ich glaube schon mehr, dass die Mannschaft ist einfach intakt. Die ist qualitativ nicht wahnsinnig hochwertig, aber sie ist intakt. Und die haben das gemeinsam, den Klassenerhalt geschafft. Natürlich mit Trainer und allem drum und dran. Aber, ich erwarte jetzt da eigentlich schon ein bisschen mehr, wenn jetzt GC möchte, nach einem halben Jahr, Zürich beobachten und GC analysieren. Erwarte ich jetzt sowohl auf Trainerposten wie auch in Sachen Transfers, erwarte ich ein bisschen etwas. Also jetzt nicht irgendwie Superstars, aber ich erwarte.
Was erwartest? Welcher Trainer, welcher Spieler?
Ich hätte es gesagt, so eine, und den habe ich, den klaue ich jetzt von dir. Du hast es in dem Zusammenhang schon erwähnt, da wollte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Oder Brot und Käse, wie man in Bern sagt. So ein anderer Breitenreiter-Typ.
Käsebrot. Ja. Weisst, du hast die Mannschaft vorhin positiv erwähnt. Es sind 36 Spieler. Ich habe geschrieben, oder wir haben geschrieben, wirklich mehr als nur Mittelmass in Super League. Hammer, guter Goalie. Ein Denge, Abrashi, kann man sagen, okay, das verhätte im Mittelfeld. Morandi müssen wir nicht diskutieren, dass der gut ist. Dann hast du ein paar Spieler, die vielleicht in einem funktionierenden Team, Tobers finde ich sehr solide, ich finde auch Momo, wo du nicht so gut siehst. Es hat zwei, drei entwicklungsfähige Fußballer, die vielleicht eben, wenn es gut läuft, sich verbessern können. Aber grundsätzlich muss die Mannschaft massiv verstärkt werden. Das haben wir ja mehrmals auch gefragt. Die nächsten 5-6 Jahre, bis das Stadion endlich steht in dieser Fußballstadt Zürich, werden brutal teuer und das kostet Geld, viel Geld. Du musst die Mannschaft verstärken. Stichwort Michi Frey, wo ja das Thema war, Verstrickungen mit dem Malenovic, seiner Agentur, irgendwie ist es nicht gegangen, was auch immer. Du musst solche Spieler jetzt holen, auch Erfahrene, die keinen Wiederverkaufswert haben. Du sagst immer, junge Wiederverkaufswert, klar brauchst du, aber du brauchst auch einen Achs, du brauchst einen Abwehrchef, du brauchst einen Stürmer, einen Routinierten, der Goal schiessen kann. Hast du das Gefühl, die werden das Geld investieren das in diesem Sommer jetzt? Oder werden sie einfach wieder so eine Übergangssaison planen, die nicht viel kostet, wo du halt irgendwie 8, 9, 10, wenn du Pech hast, 11 wirst?
Ja, also, wenn du da grosse Versprechungen machst und Sachen ankündigst und Investitionen ankündigst und Ziele ankündigst, klar, nach einem halben Jahr beobachten, tut man jetzt nicht mehr so gross reden, wie dort im Ruderclub, wo man die Übernahme präsentiert hat, aber, da muss jetzt schon etwas kommen. Und zwar so, dass man sich kann für die Champions Round, qualifizieren. Das muss der Anspruch sein. Das muss auch möglich sein.
Also, ich werde schon noch etwas sagen. Sie hinterlassen mir wirklich keinen schlechten Eindruck. Sie haben gute Ideen, sie wollen die Community in Zürich aufbauen. Sie wollen das Haus von Grund aufbauen. Sie wollen die Leute gewinnen. Sie haben alle schöne Worte, sie haben alle schöne Absichten. Ihr Pech ist halt erstens, dass man das schon von Chinesen, Nigerianern, Engländern, was auch immer gehört hat in den letzten Jahren, Schweizerdeutsche, BGC, also eigentlich, ja, sie müssen jetzt liefern und nicht reden. Und aber das zweite Problem ist halt schon auch, Die fehlende Perspektive mit dem Stadion, da erzähle ich nichts Neues, aber es ist wirklich, ich weiss nicht, wie die das machen wollen, wenn das Stadion erst 2030 kommt. Also, wie wollen die das überleben bis dann? Also, sie sind ja dann gleichwohl Investoren und wollen Geld verdienen. It's all about money. Wir reden von Los Angeles. Und sie haben die ganze Sache einfach so gnadenlos unterschätzt und falsch eingeschätzt und die ganzen Verstrickungen, die ganzen Figuren rund um den Club. Also, wie haben dort jedes seriös geprüft. Offenbar haben sie es ja monatelang geprüft und geschaut und gerechnet und gemacht. Aber wenn ich sie jetzt so sehe und zulasse und sehe, was sie gemacht haben, muss ich sagen, come on. Also, die haben das nicht ideal vorbereitet.
Nein. Nein, nein. Zum bei dem bleiben. Nein, wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, was zu sagen. Es ist noch schwierig. Ich wollte jetzt da auch nicht zu viel Negativität. Aber weißt du, FCZ verdient auch nicht viel mehr Geld in dem letzten Grundstadion.
Du hast mich falsch verstanden. Ich bin nicht negativ. Ich glaube, die haben jetzt, wenn sie jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, aber eben, es fehlt schon wieder, wer kennt den Markt und so. Aber eigentlich, der Harald Gärtner hinterlässt mir eigentlich auch einen seriösen, guten Eindruck. Die Frage ist, wie fest kann er sich investieren, kann er seine Zeit investieren, so geht's jetzt schauen, wenn er noch zu München ist und Zinsbruck und wo immer, für LAFC. Und jetzt stell dir mal vor, wie pervers, dass der Fußball ist. Jetzt haben die so eine katastrophale Saison gespielt. Und am Freitagabend bei diesem Stadion gewesen, können wir sind Meister, Cup-Sieger und Champions League-Teilnehmer in einig geworden. So Feierlichkeiten, so viel Jubel. Das ist jetzt doch eine Basis. Das ist doch jetzt etwas, wo musst du drauf aufbauen. Jetzt muss der nächste oder übernächste Schritt kommen. Jetzt müssen sie diesen Sommer mit Daten, mit guten Spielen, mit, ja, einfach den Flow ausnutzen. Sie haben so absurd, wie das tönt, einen positiven Flow nach dem Freitagabend, nach dieser Rettung in Extremis.
Absolut. Aber, ja, also, sie müssen jetzt einfach liefern. Und du kannst nur so gross sagen, Community und weißt, cooles Merchandising dort und blablabla. Am Schluss vom Tag entscheidet sich alles auf dem Platz. Wenn die so weiterspielen, dann werden da keine Leute ins Stadion gehen. Können sie machen, was sie wollen.
Mhm. Ja. Ja, Mitte September, Mittwochabend, geht's ein Iverdon. Ja, wenn sie wieder im gleichen Sumpf stecken, dann kommen dort 5223 Zuschauer. Das ist einfach schon so, ja.
Ja. Aber hey, ja, ja. Mal schauen, was ich habe das Gefühl, sie haben sich ihre Gedanken gemacht, sie haben sich vielleicht ein bisschen zu lange Gedanken gemacht, aber die Zeit nehmen sie in Anspruch. Die fordern sie auch ein bisschen der öffentlichen Wahrnehmung, dass man ihnen die Zeit gewährt. Und ja, jetzt ist das erste Transferfenster, jetzt ist die erste richtige Saisonvorbereitung für die neuen Besitzer, das neue Management und ja, dann reden wir in einem Jahr nochmal, was da alles passiert ist.
Mhm. Ja, übrigens 6231 Zuschauer, weil ich sage, wir müssen, es wäre ein bisschen fies, nur so wenig. Was jetzt, die Zeit läuft, was haben wir da noch? Ja. Bundesliga, Company, nächstes Mal, Leverkusen. Nicht spannend, nicht mehr spannend. Ich bin der Meinung, wir investieren...
Company war übrigens im gleichen Club wie ich in London.
Im Ausgang?
Ja, habe ich schnell wieder ein bisschen
angegeben. Oh, hast du mit dem Gerät?
Nein. Also, was hast du gefühlt? Gerade ein bisschen zu Leuten. So, hoi, wer so?
Vielleicht hätte er gleichzeitig einen Negroni bestellt oder ein Glas Wasser, keine Ahnung. Ja, komm, wir investieren noch ein paar Minuten in DM. Schweizer Nationalteam... Du hast ja sehr lächerlich gemacht über das Kader. Jetzt sind immerhin schon 5 Spieler rausgeflogen. Das sollte in deinem Sinn sein. Es sind noch 33, glaube ich. Ja, was meinst du, warum der Monteiro monatelang so das Theater um seine Einbürgerung und dann nach 3 Tagen wird er in die Ferien geschickt? Ich nehme an, du bist begeistert.
Nein, es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, weil er hat ja eigentlich mir, der CH Media und der SDA, in dem Interviewslot, wo wir hatten, hat er ja eigentlich relativ klar gemacht, dass der Montero nicht an der EM wird gehen. Und darum bin ich auch überrascht gewesen, dass jetzt der plötzlich gleich wieder im Spiel war. Und jetzt ist er wieder weg. Also ja, man hat gehört, dass der Dua ein sehr gutes Testspiel gemacht hat gegen St. Gallen U19 und U21. Dass der dort ja doch Sachen gezeigt hat, wo einem positiv gestimmt hat und ja, alle anderen, also ich meine, er hat einfach wieder mega viele Welsche heimgeschickt, ich weiss nicht, ob das ein Zufall ist.
Cantini kann fließen Französisch, das kann kein Grund mehr sein.
Ja. Ja, ja.
Quadwo Dua, grosser Hoffnungsträger. Ich weiss ja nicht genau, wer beim SFV die bulgarische Liga intensiv verfolgt, aber offenbar sind die Goal aufgefallen, der hat schon etwas, ist klar, der hat Qualität, aber, ja, es muss schon, im Moment habe ich das Gefühl, ich bin ja positiver als du, um das noch einmal zu wiederholen, aber irgendwie, Ja, es geht noch 2 Wochen. Es geht noch fast 2 Wochen bis zum ersten Spiel.
Du hast den ersten Tag nicht erlebt. Also vielleicht tue ich das jetzt ein bisschen überdramatisieren. Aber ich habe also letzten Montag fast Nerven verloren in St. Gallen oder Abtwil. Weil die Leute haben nicht gewusst, wenn der Cerdan Shaqiri einrückt. Die haben es nicht gewusst. Ich kann mir erzählen, was sie wollen. Die haben es nicht gewusst. Am Tag von der Zusammenkunft.
Das heisst?
Das haben alle etwas anderes gesagt.
Oh, was willst du mir jetzt sagen, dass es nicht ganz ideal organisiert ist?
Hast du das Gefühl, die Deutschen wissen nicht, wenn der Leroy Sané einrückt?
Ja, ich kann jetzt sagen, nicht mitreden. Red noch ein bisschen weiter. Was denkst du? Was ist es entscheidend, wenn er einrückt? Entscheidend ist, dass er den Freistoß reinholt in der 80. Minute.
Nein, aber es ist einfach die komische Aussendarstellung vom Megakader, wo man irgendwie dann am ersten Tag schon das Gefühl hatte, man hätte den Überblick ein bisschen verloren. Aber grundsätzlich, was ich höre von Spielerseite, von den Leistungsträgern, die ja jetzt größtenteils auch seit dem Freitag dabei sind, oder eigentlich alle dabei sind, seit spätestens am Freitag, die Stimmung ist gut und die Zuversicht bei den Spielern ist grösser als auch schon hinsichtlich deren EM. Ich glaube, die sind so das Team untereinander, die Spieler untereinander haben es gerade recht gut, haben es sehr gut und möchten etwas erreichen.
Ja, weißt du, die 2-3 Wochen Vorbereitungszeit, für mich ist das wirklich völlig unbedeutend. Es interessiert glaube ich auch kein Mensch, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne niemanden, der jetzt da mitfiebert, was da passiert in diesem Trainingslager. Die sollen die Zeit nutzen, sollen Standards trainieren, sollen Pressing-Situationen simulieren, sollen fit sein vor allem, es darf sich keiner verletzen, das ist das Wichtigste. Die ein bisschen angeschlagen sind, müssen fit werden, das ist das Zweitwichtigste. Und das Dritte ist, keine Nebenschauplätze, keine Tattoos, keine blondierten Haare, keine Frau im Hotelzimmer. Einfach straight Focus auf das, was zählt. Kein Seich, keine dummen Interviews, 2 okay Leistungen im Testspiel und dann geht die EM los und dann können sie wirklich etwas schaffen. Hey, Schweiz, Deutschland, die ganze Schweiz wird auf den Match schauen. Und das geht's doch, Tobi, das ist doch gleich, wenn der Shaqiri einrückt, das ist doch gleich, wenn Mohamed PK ist, das ist doch gleich, wer gegen Estland spielt. Das zählt nur die EM. Also sorry, ich verstehe manchmal die Aufregung nie jetzt da und gewisse, wer hat wie viel Goal gemacht im Testspiel gegen Abtwil, U17, whatever, who cares?
Ja, von der NZZ offenbar niemand, weil dort hat man noch nicht gemerkt, dass Nazi-Zusammenkunft ist.
Du musst nicht persönlich werden jetzt. Das ist unsachlich.
Ja, nein, aber das ist ja eine absolute Schwachsinnsaussage. Also entweder bist du Nazi-Journalist und dann interessierst du dich für was da im Training passiert, besonders wenn 38 Leute nominiert sind und irgendwie die Hälfte noch weggestrichen wird, dann kannst du nicht sagen, es interessiert mich nicht, was in diesen 2 Wochen passiert. Das ist ja ein völliger Blödsinn.
Ja, gesagt, wichtig ist, was in EM passiert.
Ja, aber es geht, also da werden noch tonnenweise Leute heimgeschickt. Mhm. Das ist wie so eine Schweiz sucht den Nazi-Spieler.
Ja, aber Tobi, weißt du, ich habe jetzt irgendwie nicht die beste Maturnote in Mathematik, aber wenn ich es richtig einschätze und mich nicht total täuschen werde, geht es um Spieler Nummer 20 bis 30 in diesem Kader. Also die Spieler, die vermutlich 0 Sekunden gleich viel werden spielen wie die der EM. Es ist doch völlig irrelevant. Sorry, vielleicht bin ich jetzt radikal, aber du musst recht haben, dass es journalistisch interessant ist.
Du disqualifizierst dich ein bisschen.
Hä? Nein, aber es geht ja nicht darum, ob der Shaqiri in EM dabei ist. Es geht ja darum, wer ist 5. zentrale Mittelfeldspieler. Und der wird vermutlich nicht eingesetzt werden, oder?
Ja, also es sind sehr viele Verteidiger rum. Und was da passiert, finde ich schon noch spannend. Riyad und Yashari, die immer noch dabei sind, was dort ist. Und weißt du, am Schluss, wir haben es in der letzten WM gesehen, dann spielt dann plötzlich ein Fabian Rieder als irgendwie Rechtsverteidiger gegen Brasilien oder so.
Und welche Zeitung hat es geschrieben gehabt, dass es so wird sein? Übrigens nicht Rechtsverteidiger. Nein, lassen wir das. Komm, wir versuchen sachlich zu sein. Tobi, mir geht es um etwas ganz anderes als dir. Wir reden nicht vom Gleichen. Schlussendlich, hast du in deinem Freundeskreis, ich frage dich mal so, interessieren sich deine Kollegen, was im Moment passiert? Es ist so viel im Shooter.
Absolut.
Es ist GC, Champions League Final, Cup Final hier und da dort. Und das ist auch ein bisschen das Glück vom Nationalteam. Sie sollen sich jetzt in Ruhe fokussiert vorbereiten. Aber es ist auch gut, dass die Medien andere Ansätze verfolgen, dass du es anders siehst als ich. Also würden wir jetzt nicht über das diskutieren.
Die Medien, also es ist hauptsächlich ihr. Ihr sind die Einzigen, die nicht rum sind. Und ihr sind die Einzigen, die nichts schreiben. Und ihr sind die Einzigen, die im Podcast sagen, es geht um nichts. Also, im Fall, also die Leserschaft, die vielleicht nicht so elitär sind wie der Gregor Kobel, die interessiert sich im Fall schon für die Schweizer Fußballmannschaft 10 Tage vor dem Start.
Ja, logisch interessieren sie sich, aber das, was passiert, ist nicht ganz so relevant. Abgesehen von dem gibt es halt auch unterschiedliche Philosophien von Medienhäusern, wo wir jetzt hier, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Unter dem Strich, ich finde fast, eine von der spannendsten Diskussionen ist das, was du vorhin schon angerissen hast. Der Jan Sommer hat, glaube ich, heute gesagt beim SRF, oder ja, das, vielleicht habe ich es falsch bekommen, er könnte sich sehr gut vorstellen, nach der EM weiterzumachen als Goalie. Das wiederum finde ich recht spannend, weil bis jetzt ist mir davon ausgegangen, dass er vielleicht zurücktritt nach der EM. Also, hast du es auch mitbekommen? Oder wie deutlich ist das?
Ich glaube, der will das jetzt einfach noch nicht entscheiden. Aber, also, ich meine, der Murat Yakin hat das Thema beendet. Das war ja jetzt auch spannend, zum Beispiel. Wer wird jetzt Nummer 1 am ersten Spieltag? Nur aus irgendwelchen Gründen hat der Murat Yakin dort das Leistungsprinzip ausgesetzt im Dezember und hat sich da schon entschieden gehabt, vor Weihnachten. Und jetzt ist es so, wie es ist. Und dann nach der EM geht es weiter und vielleicht auch mit einem eben mit einem anderen Konstrukt. Oder vielleicht ist der Murat Yakin nicht mehr Trainer und dann mal schauen, wer dann in der Nations League ist und wenn jetzt ein neuer Trainer wie kommt nach der EM, wie der dann auch mit dem Jan Sommer redet und wie der das sieht und also muss ja dann auch irgendwann richtig Zukunft schauen und das geht ja gar nicht darum, dass irgendjemand will den Jan Sommer loswerden, aber es vielleicht ist das Jan Sommer ja, finde es auch cool bei der Schweizer Nationalmannschaft, dass er auch wie eine Rolle hinter dem Gregor Kobel akzeptieren. Weiss ich jetzt nicht, stelle ich einfach in den Raum.
Ja, es ist, weisst Eigentlich keinen Grund, Jan Sommer rauszunehmen. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Er spielt gut bei Inter Mailand, ist erfolgreich bei Inter Mailand. Aber du sagst es völlig richtig, das Leistungsprinzip sollte ja gleich noch zählen. Und ich glaube, der Kobu ist grösser und besser Goalie gewesen in dieser Saison. Und vielleicht nach dem Jahr, wo nicht ganz so optimal ist gelaufen für das Nationalteam, also das 2023 Kalenderjahr, hat man ja vielleicht als Trainer auch Akzent setzen, als Zeichen setzen. Und man muss auch nicht sagen, der Kopf ist die neue Nummer 1, aber vielleicht einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein Leistungsprinzip öffentlich bekannt geben. Und das wäre ja, es ist schon hart für einen Kopf. Auf der anderen Seite, sage ich nicht, wo ich Inter Mailand Freund bin, aber es wäre auch hart für einen Sommer rausgenommen zu werden. Es gibt halt manchmal so Situationen, wo fast nicht lösbar sind, wo man aber mit der guten Kommunikation vielleicht anders hätte können antizipieren. Dass nicht der Berater vom Kobu und er muss ein Interview sagen, ja, es sei ein Skandal, dass es kein Leistungsprinzip gibt, das hättest du vielleicht ein bisschen smarter können lösen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Also, ich bin im Fall, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, wenn der Verband das nicht antizipiert, allenfalls, dass wenn jetzt der Jan Sommer das Nummer 1 bleibt und der Gregor Kobel weiterhin keine Chance bekommt, um können vorbeiziehen, dann findet den Kobel blasen wir in die Schuhe. Und das darf nicht passieren, weil wir reden die ganze Zeit einer von den besten 3 Goalies der Welt.
Zum Glück hat er keinen anderen Pass.
Wer weiß?
Deutscher Pass.
Kommt da noch einer?
Deutscher Österreicher. Ja, es ist wirklich, also für ihn, ja, der logischerweise oft das angesprochen, aber er ist, voilà, NZZ-Leser, er ist natürlich smart genug oder clever genug, für da nicht irgendetwas Öl ins Feuer gießen, aber eben das Interview, seine Berater hat gegeben oder die Aussagen, logischerweise ist man im Lager gekommen, jetzt nicht hip-hip-hurra-mässig drauf, wenn es um das geht. Du hast ja schon mal gesagt, vielleicht sei ich dann nicht mehr dabei. Ein Punkt hat natürlich der Yakin, wenn er sagt, Kobu hat sich nicht einspielen mit dieser Abwehr. Er hat auch 2-3 Mal nicht spielen, wo er angeschlagen und verletzt war. Er hat auch 1-2 Länderspiele gespielt, auch nicht ideal gelaufen, wo er nichts dafür konnte, aber auch das Team nicht gut war. Es ist schon auch nicht ideal gelaufen.
Das ist so. Aber ich bin also die Nations League Kampagne dann der Start im September in Dänemark, steht unter dem Stern Kobelsommer, glaube ich, jetzt schon. Wird spannend.
Sehr. Gut. Leck doch mir, jetzt sind wir lange am Reden gewesen. Ja. Bist du heute mal recht persönlich geworden, gefällt mir. Ein Punkt habe ich, wir haben noch ein paar Punkte, die spannend sind. Hast du es mitbekommen, dass der Nagelsmann zwar nicht so viel Spiele aufbaut, aber jetzt zwei Trainingsgäste hat und der eine ist ja der Brian Gruda von Mainz, ein Riesenkicker. Und vielleicht schafft es der Tingertür noch ins Kader, das man hätte es ja auch so machen können. Also, ja, finde ich noch spannend. Hast du mitbekommen?
Ja, aber das ist jetzt völlig inkonsequent. Jetzt machst du da das Nazi-Camp schlecht und jetzt kommst du mit dem Spieler 335, der da ein bisschen deutsche Nazi-Luft soll schnuppern und vielleicht sich da noch in den Kader reinstolpert. Ein riesen Talent, das weiss man. Ich glaube, der Silvan Widmer hat er auch schon bei uns vorgeschwärmt von ihm. Ein Megatalent, aber ja.
Ja, also ich habe nichts gegen das Nazi-Camp gesehen. Im Gegenteil, ich hoffe, sie können in Ruhe arbeiten. Der Gruda ist ein Monster-Talent. Hey, also der ist jetzt 20 geworden, glaube ich, heute oder gestern, keine Ahnung. Und der kann jetzt einfach alles. Muss schauen, der macht eine Riesenkarriere. Und ich finde das noch, klar hat Deutschland ein bisschen mehr Möglichkeiten, personell, aber ich finde es noch, ja, finde es echt noch lustig, wie sich das entwickelt hat. Und der hat jetzt definitiv niemand auf dem Radar gehabt, dass er jetzt schon das Thema ist. Aber lassen wir es. Alles gut.
Ein anderer deutscher Spieler möchte ich schon schnell noch mit dir besprechen. Jonathan Tah soll sich einig sein mit Bayern München.
Ja, ist es so? Ich habe gehört, dass er ein Thema ist. Okay.
Ja, Sky hat das heute Nachmittag vermeldet. Eine grundsätzliche mündliche Einigung zwischen Spieler und Club. Ist ja doch, wäre jetzt für Leverkusen schon noch ein härter Schlag.
Ja. Spielt der Riesensaison. Ich bin nie der allergrößte Fan von ihm gewesen. Ich glaube auch mal beim HSV gewesen, oder? Ich frage mich vor allem jetzt, braucht der Bayern überhaupt einen Innenverteidiger? Sie haben ja wirklich recht viele gute Innenverteidiger. Also, da müssen zwei gehen. Der wird, also, ja, der Softdelicht, Upamecano, Kim. Ich weiss jetzt nicht, ob das die Positionen, die sie unbedingt jemanden brauchen. Aber du schwächst natürlich den direkten Konkurrenten einverstanden. Also, wie findest du es? Wie findest du den Transfer? Würdest du das finden?
Es ist noch naheliegend für Bayern, um den Transfer zu machen. Ich glaube, wir haben das auch schon besprochen, dass das ein möglicher Punkt wäre, wo Bayern würde angreifen. Und es ist einfach so, dass das Upamecano, vor allem auch Kim, irgendwie nicht so performt hat die Saison. Und der Licht kommt aber auch nicht irgendwie so eine Chance über. Ich bin eigentlich noch Fan von dem. Und ich glaube, der könnte über viele Jahre eine richtig grosse Figur sein in der Verteidigung von Bayern. Aber das Innenverteidigerkonzept hat sich noch nicht so gefunden. Und darum ja, ist vielleicht auch, dass man da rumschaut.
Ja, der wird sicher mindestens einen noch gehen. Hast du das mitbekommen in Deutschland mit dieser Umfrage? Wenn wir über das auch noch schnell reden, oder ist das kein gutes Thema?
Ich hätte es gerne nächste Woche noch vielleicht kurz besprochen, weil jetzt noch eineinhalb Stunden wird das vielleicht niemand mehr
gut
hören.
Also. Ja.
José Mourinho Fenerbahce. Zum Abschluss.
Ja. Wird sicher gut verdienen. Ich habe ihn gern und finde es schade, dass er in eine Liga geht, die nicht zu den Besten von Europa gehört. Aber Fenerbahce ist natürlich ein grosser Club mit einer unfassbaren Fangemeinde, leidenschaftlich. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf Istanbul Derby. Mit dem José Mourinho an der Seitenlinie. Und, ja, es gibt sicher Unterhaltung. Aber leider verschwindet er halt schon ein bisschen aus der breiten Öffentlichkeit, sagen wir es so.
Ja, das stimmt. Wie du das richtig sagst, also Galatasaray, Fenerbahce oder umgekehrt, dann mit José Mourinho an der Seitenlinie. Das wird wild. Aber auch schon die Bilder jetzt von Istanbul, wo man sieht, von der Party, wie die ihn willkommen heissen und so. Also Riesenbilder. Mhm. Als wäre der Messias.
Ja, ist das so.
Special
also,
one.
Das ist schon eine schöne Stadt. Trotzdem Champions League Final letztes Jahr. Er hat sicher eine hohe Lebensqualität und verdient gut und spielt um einen Titel. Er macht es schon nicht so schlecht, Kose.
Ja. Ja. Gibt es noch etwas, was du gerade möchtest, unbedingt besprechen?
Unbedingt nicht. Es sind noch ein paar Themen, aber jetzt kommen wir ja den EM-Flow. Jetzt geht es endlich los. ja, Körbe ist sicher regelmässiger während der EM. Wer weiß, wie lange es die geht für die Schweiz. Ich freue mich. Freust du dich auch auf die EM oder ist sie noch zu weit weg?
Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich denke vielleicht, dass du vor dem Halbfinale zeigst dich nicht in Deutschland, dass alles andere vorher langweilig ist.
Habe ich dich doch noch ein bisschen kützeln. Das ist gut. Nein. Freue mich, ja.
Sehen wir uns dann am Dienstag in Luzern beim Estland-Spiel? Oder ist das unter deiner Flut?
Ich bin vor Ort. Schweiz, Estland in Luzern. Freue mich.
Ja, Wahnsinn.
Ein grosses Spiel.
Wahnsinn.
Ein grosses Spiel.
Ja.
Tobi, machst du das Schluss? Wie nennt man das? Das Gegenteil von Intro ist?
Outro? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, Rückmeldungen, bitte melden auf sport@20minuten.ch. Betreff andere Liga. Übrigens, dort eine sehr tolle Rückmeldung zum Thema Zitronenkuchen zu reinkommen bei uns. Müssen wir dann nächste Woche schon auch noch schnell besprechen. Darf man ja nicht vergessen. Und sonst über den ganzen Kanal, wo ihr uns gefunden habt, bitte dünnt uns doch auch ein paar Sternchen geben auf euren Podcast-Plattformen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft euch sehr. Und sonst wünsche ich euch eine ganz schöne EM-Vorbereitungswoche. Erholt euch von dem wilden Fußballwochenende und bald geht's los mit der Europameisterschaft. Ich bin heiss, der Febu auch bald. Und somit wünsche ich eine gute Woche.
Jawohl, schreibt uns euer Lieblingsstadion, das Lieblingspenalty-Schiessen, ob ihr im Lidl gewonnen habt, euer All-Star-Team und vor allem, wer die größere Reizfigur ist, Tobi W. oder Fabian Rauch, würde mich interessieren. Eben eine gute Woche, viel Spass mit dem Schweizer Nationalteam und den spannenden Entscheidungen im Kaderkampf. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.